Ich habe manchmal das Gefühl, da starten 30.000 Läufer hier in Berlin beim Marathon und mindestens 20.000 von denen warten da drauf, dass sie bei Kilometer 35 kollabieren. Ja. Dann muss es ja auch schief gehen.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Achim Achilles Podcast. Ich sitze hier mit Dr. Matthias Marquardt im neuen, niegelnagelneuen Essex Store am Kudamm. Und du hast gerade einen kleinen Vortrag gehalten, eine Zeitreise von den 90er Jahren bis 2017, wie sich das Laufen verändert hat. Vielleicht kannst du es nochmal ganz kurz zusammenfassen, was du da so erzählt hast.
Wir haben ja eine unwahrscheinliche Veränderungsgeschwindigkeit im Laufsport und überhaupt in unserem Leben. Und in der Tat hat man sich in den 1990er Jahren ja noch auf der 400-Meter-Bahn als Läufer wieder gefunden, hatte Split-Shorts an, also diese ganz, ganz kurzen Hosen, die Läufer damals getragen haben, und ist mit der Stoppuhr im Kreis gelaufen. Und niemand hat von Omega-3-Fettsäuren geredet oder von veganer Ernährung und Yoga. Und dann kam das iPhone, die Dinge haben sich beschleunigt und heute sind die Leute in Jogginghosen, Kapuzenpullis mit Kopfhörern unterwegs und machen Athletikübungen. Die sind glücklich dabei. Und wir haben auf einmal in einem Essex-Store einen Community-Space, wo sich Leute verabreden, um Yoga zu machen. Also entschuldige euch mal, das war vor 10 Jahren völlig undenkbar. Also Running hat sich verändert und das Internet hat vielleicht zunächst dazu geführt, dass Menschen ihre Wege alleine gegangen sind. Aber wir haben jetzt in jeder großen Stadt Trainingsgruppen, die sich auf Facebook zusammenfinden. Wir haben die Urban Runners Munich, das sind über 2000 Läufer, die sich dort connected haben. Wir haben über 2000 Läufer in Hannover, die über Facebook verbunden sind. Wir haben dasselbe in Hamburg und in anderen deutschen Städten. Also wir sind jetzt auch wieder als Läufer zusammengewachsen, aber anders, denn Marathon ist nicht mehr das wichtigste Thema. Es geht um Obstacle Runs, es geht um kürzere Strecken, es geht um Spaß haben und es ist eine neue Läuferwelt, aber ich fühle mich ganz wohl da drin.
Im Marketing-Sprech heißt das, Laufen ist lifestyleiger geworden oder halt auch cool mittlerweile. Also früher, so sagte man mir zumindest, oder der große Meister Achim erzählt auch das auch immer, dass Laufen auch eher so ein bisschen peinlich war. Jetzt ist es halt irgendwie cool geworden. Hast du davon irgendwas mitbekommen? Also jetzt persönlich in deiner Arztpraxis, meine ich?
Ja, Laufen hat sich verändert. Es ist irgendwie, sicherlich ist es cooler geworden. Das ist das Problem von Achim und mir. Wenn wir zusammen laufen gehen, gehören wir nicht immer unbedingt dazu. Aber nein, es hat sich in der Tat riesig verändert. Das sehe ich auch in meiner ärztlichen Tätigkeit. Wenn ich den ganzen Tag Sportler betreue, dann sehe ich natürlich auch, mit was für Problemen die kommen, was für die Ideen die kommen. Und was sicherlich neu ist, ist, dass dort Menschen kommen, die sich abenteuerliche Ziele setzen. Ne? Also da gibt es jetzt Freizeitsportler, die gesagt haben, ich gehe ein bisschen joggen. Und dann haben sie Blut geleckt und dann setzen sich das Ziel, jetzt mache ich einen Ironman. Und dann kommt jemand in deine Praxis und sagt, mein Knie tut weh. Und du sagst, alles klar, gucken wir uns mal an und fragst, was hast du denn so vor, wie ist das passiert? Ja, letztes Jahr habe ich angefangen mit Laufen und jetzt habe ich mich im Herbst für einen Ironman angemeldet. Also auch wenig Erfahrung, die Leute teilweise mitbringen. Es muss dann ganz, ganz schnell gehen und das ist sicherlich auch eine Sache, die sich verändert hat. Früher hat man im Verein Sport gemacht, da war ein Trainer, der sich auskannte. Die Leute sind heute eher auf sich alleine gestellt und das läuft nicht immer glatt.
Ja, ich habe das Gefühl, alle wollen Marathon laufen, aber keiner will dafür trainieren.
Ja, man kann es ja auch mit, es gibt ja diese schöne Bauernregel, man sollte pro Woche etwa so viel Kilometer laufen, wie man dann im Wettkampf absolvieren will. Also man kann ja ein gewisses Grundsporttalent vorausgesetzt, ja einen Marathon mit 40 Kilometer pro Woche dann halbwegs in Würde schaffen. Insofern, das kann man schon hinkriegen.
Was sagst du den Leuten, die sich so hohe Ziele setzen, wo du selber persönlich vielleicht denkst, ach herrje, das wird nicht klappen? Sagst du denen das offen oder?
Man muss sich da natürlich Kraft seiner kommunikativen Kompetenz ganz vorsichtig ranpirschen, um zu sehen, wie man die erwischen kann. Nein, ich bekenne da schon Farbe und probiere zu vermitteln, wie es richtig geht. Aber ich habe auch immer sehr viel Verständnis dafür, denn ich habe das ja früher auch nicht anders gemacht. Es musste auch schnell gehen und ich hatte so meine Ideen, die waren nicht immer klug. Also jeder hat das Recht, als Sportler auch mal gegen die Wand zu laufen, pflege ich zu sagen. Aber wenn es einer allzu bunt treibt, und er mir dann doch ein bisschen am Herzen liegt, dann wasche ich ihm auch mal richtig den Kopf.
Was sind denn so die häufigsten Verletzungen oder häufigsten Beschwerden, gerade jetzt bei Läufern oder bei Sportlern?
Bei Läufern sind das im Prinzip so die drei Klassiker: Achillessehne, Fersensporn, Knie. Vielleicht noch die Schienbeinkante, die Ärger macht. Und das Thema ist natürlich immer medizinisch betrachtet fast gleich, aber man muss eben die Biomechanik dann dahinter sehen, die ist sehr unterschiedlich, und man muss den Menschen dahinter sehen, was hat dazu geführt, dass er so schnell so viel trainiert hat. Und deshalb ist dieses Ärztliche, was ich da bei den Sportlern mache, auch immer ein Stück Psychologie mit dabei, diesen Läufer zu verstehen.
Sag ruhig Therapie.
Den Läufer zu verstehen und mit ihm einen Weg zu finden, wie das anders geht. Also Salbe draufschmieren ist ja nicht die Lösung.
Es gibt ja tatsächlich, und Achim macht das ja immer sehr lustig in seinen Kolumnen, so verschiedene Läufertypen. Und du hast ja bestimmt auch so eine Art, ja, innere Kategorie, wo du sagst, ah, das ist der, der vor Problemen wegläuft, das ist der, der nach Anerkennung sucht oder so. Hast du das Gefühl, dass auch relativ viele Menschen zu dir kommen, um sozusagen einfach nur ein bisschen zu reden? Nein? Naja, also, dass sie kommen und sagen, hey, und im Grunde sagen, sonst interessiert ja keinen, was ich so mache, aber meine Bestzeit, hä, und ich will das machen, und sie sind doch auch mal hier Läufer gewesen und
nee,
so weiter.
Nee, also es gibt schon Situationen als Arzt, wo Menschen kommen und du hast das Gefühl, der muss sich jetzt nur mal irgendwo erleichtern und austauschen, das ist auch okay, aber bei Sportlern erlebe ich das eigentlich nie. Die kommen, wenn der Schuh drückt, und der Klassiker ist natürlich, dass jemand kommt und sagt, ich bin übrigens in 6 Wochen für den Marathon angemeldet, jetzt tut meine Achillessehne weh, mach das bitte weg. Nein, aber die meisten Dinge, die ich dort betreue, sind Menschen, die schon vorausschauend sind und sagen, ich habe da jetzt folgendes Problem, bitte untersuch das mal sorgfältig, ich brauche einen Plan fürs nächste Jahr. Also die meisten Patienten und Läufer, die wir dort so haben, machen das schon auch geschickt, und die Fehler, die sie machen, die darf man auch machen.
Die Leute kommen ja oft zum Arzt und denken, pass auf, ich habe folgendes Problem, mach das jetzt schnell weg. Ne? Also da wird ja auch ein bisschen zu viel verlangt ab und zu. Gibt es denn jetzt tatsächlich irgendein Wundermittel, wo du sagst, also das kennt noch keiner, aber das ist der Tipp?
Also wir schmieren ja nach den multimodalen Achillessehentherapien, wo wir neben biomechanischer Analyse, entsprechender Einlagenversorgung, Stoßwellentherapie, dann gibt es noch bestimmte Injektionsverfahren. Aber am Ende des Tages kommt da natürlich noch die ayurvedische Speziallösung drauf, mit der schon Sebastian Kienle sich seine Achillessehne eingeschmiert hat. Das ist es, was es am Ende rausreißt. Und wir müssen uns natürlich auch um solche neuen Strömungen in der Sportmedizin kümmern. Nein, aber Sportmedizin ist natürlich auch eine Sache, wo man neue Wege gehen muss und wo manchmal die Summe dieser verschiedenen Aktionen dann zum Erfolg führt. Und wenn jemand sagt, Marquardt, gib Gas, dann geben wir Gas.
Okay. Es gibt ja auch die Seite, dass gerade vor Wettkämpfen vielleicht der Läufer kein physisches Problem hat, also vielleicht irgendwie der zwickt ist, und aber im Grunde quasi der Stress des Trainings, vielleicht ein bisschen zu viel gemacht, dann der Stress des, oh, da kommt jetzt der Wettkampf, wo ich so viel für trainiert habe. Gibt es da ein Mittel, wo du sagst, ey, da kannst du dich ein bisschen mental runterfahren, kannst dich ein bisschen entspannen, wie macht man das am besten?
Also es gibt in der Tat die Läufer, die echt immer wieder die Hosen voll haben und einfach auch weit, wenn man in der Leistungsdiagnostik die Leistung sieht und sagt, pass mal auf, du könntest eigentlich jetzt hier Richtung 3:30, 3:40 laufen, und du erfährst dann, dass der die 4-Stunden-Grenze noch nie geknackt hat und das immer wieder versucht, dann wundert man sich manchmal schwer, aber du hast es gerade selbst gesagt, der Kopf ist entscheidend dafür. Und das Entscheidende in der Betreuung von solchen Sportlern ist, Stück für Stück das Selbstbewusstsein zu vermitteln als Trainer, dass das dann auch klappt. Du musst diesen Leuten Mut machen.
Wie machst du das?
Indem ich mit ihnen rede. Das sind so die Dinge zwischen den Zeilen, und ich muss ihnen vermitteln, was sie können. Und jeder kann ja was, jeder bringt ja was mit. Und das sehe ich ja auch in der Leistungsdiagnostik, und das sehe ich an den Erfahrungen, die er gemacht hat. Und diese Dinge muss man raussuchen, die gut laufen, und die muss man entwickeln. Und diese Barriere im Kopf eben abbauen, wo es heißt, scheiße 4-Stunden-Grenze, scheiße Kilometer 35, da geht's allen schlecht, mir geht's auch schlecht. Die setzen die falschen Anker in ihrem Kopf. Also ich habe manchmal das Gefühl, da starten 30.000 Läufer hier in Berlin beim Marathon, und mindestens 20.000 von denen warten da drauf, dass sie bei Kilometer 35 kollabieren. Dann muss es ja auch schief gehen. Also in meinem Marathon-Bestzeitlauf habe ich Kilometer 35 überhaupt nicht bemerkt. Also natürlich taten die Beine weh, aber ich hatte diesen Anker nicht. Mir geht es schlecht, jetzt kommt noch Kilometer 35, gleich steige ich aus. Solche Dinge muss man stoppen und die muss man stoppen, indem man andere Anker setzt. Und die muss man mit diesen Läufern rausfinden.
Aber ist das nicht etwas, was in den so gängigen Trainingsplänen im Grunde auch vernachlässigt wird? Also das Mentale, man heißt immer ja so und so viel Kilometer am Dienstagmorgen um 11 Uhr und so weiter und so fort. Aber so das Psychische und das Mentale vielleicht, das bleibt einfach meistens außen vor, oder?
Gut, ich meine, klar braucht Achim einen Mentaltrainer, das wissen wir beide. Aber ja, sonst vielleicht nicht jeder. Ne? Also ich möchte das auch gar nicht so pathologisieren, dass jetzt jeder hier seinen Mentalcoach braucht, nur um den Marathon zu schaffen. Ich glaube, da reicht schon so das kleine Einmaleins, dass man sich eben nicht auf diese negativen Dinge konzentriert, sondern dass man sich kleine Etappen setzt im Rennen, dass man eben positiv denkt, dass man sich positive Ziele setzt, auf die man wartet und eben nicht die negativen. Da reicht das kleine Handbuch der Sportpsychologie, um das gut zu schaffen. Und hey, am Ende ist es doch auch geil zu sehen, was sie da draußen alle so machen. Da gibt's halt diesen Wettkampftyp, der im Training nie so richtig will, nie so richtig kann. Und das sind so beeindruckende Persönlichkeiten, wo jeder Läufer eine Handvoll von kennt, wo du sagst, wenn bei dem der Startschuss fällt, dann wird der zur Maschine. Und dann läuft das, dann ballert der das einfach durch. Dann siehst du nur noch das Weiße im Auge. Habe ich immer bewundert, solche Typen, die das so können. Und dann hast du die anderen Typen, die im Training immer dicke Hose machen und die Intervalle schneller laufen als alle anderen. Und sobald der Startschuss kommt, klappt das ganze Kartenhaus zusammen. Und sein ganzes Leben rennt er eigentlich dort von Misserfolg zu Misserfolg, weil er es nie umsetzen kann. Und das macht unseren Sport auch aus, zu sehen, wie Menschen sich da so verkaufen können. Und nicht jeder muss das ja alles optimieren.
Du bist ja ein großer Verfechter von anderen Sportarten neben dem Laufen. Also einfach andere Sportarten zum Ausgleich, zur Kräftigung.
Rotwein, Sauna oder was meintest du jetzt genau?
Naja, so Rumpftraining, so. Stabis, auch mal schwimmen gehen, solche Dinge.
Ja, unbedingt. Also ein Alternativtraining ist einfach der sicherste Schutz vor Verletzungen und es macht vor allem auch schneller. Jetzt kann man natürlich, also nur mit Gymnastik wird man keinen Marathon gewinnen, das ist mal klar. Aber so eine Stunde pro Woche, wo man Athletik macht, wird jedem Läufer nützen, schneller zu werden und gesünder zu bleiben. Und wenn man dann nebenbei noch ein bisschen schwimmen mag oder ein bisschen Radfahren mag, rundet das die Sache natürlich sehr gut ab. Und das wird ergänzt durch Sauna und Rotwein.
Zusammen.
Man muss die Reihenfolge beachten. Ne? Erst Sauna, dann Rotwein.
Achim ist ja übrigens immer noch sehr neidisch, und das erwähnt er immer wieder, wenn das Thema darauf kommt, dass du ja so doch so relativ schnell bist im Triathlon. Da sagt man, ah, der Penner ist auch noch schnell. Ist das noch so? Machst du selber noch Triathlon oder läufst du noch nebenher?
Also ich trainiere jeden Tag, das gehört ganz unbedingt zu meinem Lifestyle, also mit dem Rad oder den Laufschuhen zur Praxis und das wird auch sonst trainiert. Ich trainiere auch mit meiner Familie auf dem Kinderspielplatz, selbst dort kann ich Klimmzüge und Liegestütze machen und ich schwimme im Mittellandkanal vor meiner Haustür. Also es wird jeden Tag trainiert. Ob ich noch schnell bin, das wird ja auch schwieriger. Ne? Also ich bin 40, ich habe Familie, ich habe eine Praxis, ich kann nicht mehr so viel trainieren, wie ich das früher gemacht habe. Aber unter 40 auf 10 Kilometer muss immer noch irgendwie gehen, wobei die 39 Minuten in diesem Frühjahr doch so ein bisschen wehtaten. Vielleicht muss ich das nochmal wieder intensivieren.
Zum Abschluss, was sind so die neuesten Trends in Richtung neue Sportarten oder gibt es auch neue Verletzungen vielleicht? Gibt es irgendwie irgendwas, was du jetzt, wo du sagst, ja, das ist jetzt das neue Natural Running? Was ist eigentlich aus Natural Running geworden?
Ja, gute Frage. Also wir haben ja viele Entwicklungen gesehen im Running, die kamen, die irgendwann auch wieder gingen. Und das Thema war sicherlich in der Sportindustrie ein bisschen overhyped zum Ende hin. Und das Thema hat jetzt nicht mehr den Stellenwert, wie es das einmal hatte. Die Essenz davon, kümmere dich um deine Technik, lauf ordentlich, die ist natürlich immer noch gültig, aber im Moment schwingt das Pendel eben wieder zu dicker gedämpften Schuhen, zu voluminöseren Schuhen. Ich glaube nicht, dass das der neue Trend wird, aber also nicht der alles überbordende Trend, aber im Moment ist das angesagter als ganz minimalistische Schuhe. man muss lernen, und das sage ich auch selbstkritisch, ich musste sicherlich auch lernen, dass man mehr als man das als ohne Arzt ohnehin schon tut, bei den Läufern individuell danach schaut, was er für eine Konstellation hat. Und es gibt so Konstellationen von Fußtypen und Beinachsentypen, von Muskelspannung, wo ich heute sage, vielleicht lassen wir das bei dir mit der Lauftechnikoptimierung, aber ich habe, weil das so Leute sind, die empfindlich sind für Achillessehne, das ist so Fingerspitzengefühl, aber ich habe auch jeden Tag in der Praxis Patienten, wo ich sage, pass mal auf mit deinem Laufstil, dein Problem ist so hausgemacht, weil du einfach läufst wie der letzte Henker, und dann packt man das ganze Natural Running Thema wieder aus, weil es genau denen helfen kann. Also das ist nicht tot, aber es wird jetzt in der Industrie nicht mehr so gespielt.
Ansonsten gibt es irgendwelche neuen Trends, die dir so einfallen?
Ja, im Moment halt wieder voluminösere Schuhe, das Tragen von Kapuzenpullis, iPhones, Smartwatches und jeder Menge Technik ist wohl ein unverkennbarer Trend. Dummerweise kann ich das alles nicht so gut bedienen. In der Sportmedizin selber müssen wir auch erkennen, dass diese ganze Messtechnik Einzug erhält. Also früher haben wir Bewegungsanalyse auf einem Laufband gemacht, das machen wir noch immer in der Praxis. Wir schicken die mittlerweile raus mit diesen Messsensoren, die man draußen einsetzen kann. Da kriegst du so einen Clip an den Gürtel, LUMO heißt das Ding, und das misst deine Beckenkippung, deine Bremskräfte und so weiter. Das heißt, wir messen jetzt auch unter den realen Bedingungen und kriegen immer mehr Informationen über die Läufer. Das ist sehr, sehr interessant, das hilft mir auch, aber ich muss eins immer wieder feststellen, ganz am Ende brauchst du dieses Fingerspitzengefühl, wie tickt dieser Läufer, warum ist das zu dieser Verletzung gekommen, wo will der eigentlich hin und wie man ihn dann dorthin bekommt, das entscheidet am Ende dann nicht alleine die Beckenkippung oder die Bremskraft beim Laufen, da spielen eben noch ganz, ganz viele andere Faktoren rein und sei es solche Dinge wie, dass man manchmal einfach Mut machen muss.
Okay, super. Schönes Schlusswort. Vielen Dank an dich und vielleicht gibt es ja nochmal irgendwie ein Treffen mit dir und Achim und vielleicht einen kleinen Wettkampf oder so. Sag ich es einfach mal so.
Das war ja, ich weiß gar nicht, ob man das hier so nochmal so sagen, das war mein letzter Triathlon, den ich gemacht habe. Ich war jetzt eine Zeit lang, bin ich nur gelaufen und so weiter. Und da hatte Achim mich eingeladen zu seinem Lieblingstriathlon. Und lustigerweise hatte ich, meine Frau war mit dabei. Und die hat meine ganz aktive Zeit nicht erlebt. Da kannte ich sie noch nicht. Und die hat sich das angeguckt bei strömenden Regen an irgendeinem Tümpel in Neubrandenburg oder so. Und ich konnte das aber noch. Sie war auch ein bisschen stolz auf mich, hat aber gesagt, das würde sie sich nie wieder angucken wollen. Das war eigentlich zu langweilig. Insofern, wir müssen mal gucken, unter welchen Bedingungen wir so einen erneuten Triathlon hinkriegen. Ich hätte auf jeden Fall Bock.
Okay, cool. Alles klar, danke dir. Sehr gerne. So, ich sitze hier mit Hee Kim, Yoga-Lehrer aus Frankfurt. Richtig, ja? Vielleicht stellst du dich kurz selber vor.
Hallo, ich bin Hee Kim, ich bin 31 Jahre alt, ich bin hauptberuflicher Yoga-Lehrer, bin in Hamburg geboren und lebe seit 8 Jahren in Frankfurt am Main.
Und wir haben gerade eine kleine Einführung gehabt, du hast eine Vorführung gemacht, 2 Minuten, habe ich auch auf Video aufgenommen, würde ich vielleicht auch den Leuten einfach zeigen, wenn es okay ist. War sehr beeindruckend. War das eigentlich Yoga gerade?
Ja, auf jeden Fall. Also wenn die Bewegungen, die du gerade gesehen hast, die sind alle auf die Atmung abgestimmt. Das heißt, immer wenn ich jede Bewegung, die ist auf das Einatmen abgestimmt, also da expandiert mein Brustkorb und die nächste Bewegung da drauf ist eine Bewegung, wo der Brustkorb leicht sich konzentriert, wo ich dann auch ausatme. Und wenn die Bewegung und die Atmung im Einklang ist, dann ist das für mich das sozusagen kein Soft, sondern das Hard-Kriterium für Yoga.
Also ich hoffe, dass die Leute das dann vielleicht auch im Video nochmal sich angucken, weil man muss es eigentlich gesehen haben. Wir sprechen jetzt darüber und die Leute haben es nicht gesehen. Aber es sah eher so aus wie ein Tanz in Zeitlupe, fast mit so Art Breakdance-Elementen, würde ich fast sagen. Also relativ kraftvoll, aber alles im Fluss. Also gar nicht so, wie man jetzt vielleicht Yoga sich vorstellt. Wie nennt man diesen Stil, den du machst?
Der Yoga-Stil, den ich praktiziere, der ist Inside Yoga und das kommt aus dem gleichnamigen Yoga-Studio in Frankfurt und das, was du gerade gesehen hast, ist sozusagen ein Inside-Flow gewesen, das war eine Vinyasa-Flow-Choreografie, also Yoga, fließende Yoga-Bewegungen auf ein Stück Musik genau abgestimmt und du hast gerade Tanz und Breakdance angesprochen und zu diesem Thema Tanz, ja, das kann ich verstehen, weil im das Leben, ein Teil vom Leben ist halt auch Ästhetik. Und Yoga versucht, das Leben so wahrheitsgetreu wiederzuspiegeln. Und genauso ist auch Kraft und Konzentration ein Thema, was uns immer wieder im Leben begegnet. Weswegen das auch sozusagen in diesem Vinyasa-Flow wiedergespiegelt ist. Und dann, wenn du das, ein weiteres Wort, was du gerade eben gesagt hast, waren fließende Bewegungen. Und es gibt durchaus Menschen, die auch sagen, dass das Leben, das sind einfach Übergänge von Zustand zu Zustand. So wie man, ne? Man ist erst ein Kind und dann wird man irgendwann ein Erwachsener, dann manchmal wird man ein Elternteil und so weiter und so fort. So, sind dann auch Übergänge und fließende Bewegungen ein elementarer Teil auch vom Inside-Yoga, diesem Yoga-Stil, den ich betreibe.
Viele haben ja das Problem, dass sie, wenn sie Yoga hören, ja, vielleicht Vorurteile haben, vielleicht denken, ah, das ist was für Frauen. Wenn man es dann vielleicht sich überlegt, ah, könnte gar nicht schlecht sein, wird man dann doch überfordert. Das kenne ich zum Beispiel selber persönlich, dass es einfach 30 Millionen verschiedene Yoga-Stile gibt anscheinend. Also wie kann jemand, der Yoga machen möchte oder sich dafür interessiert, sich in diesem ganzen Dschungel zurechtfinden?
Also ich gebe dir vollkommen recht. Das ist ein Beispiel, ist so ein bisschen das Christentum zum Beispiel. Da gibt es eine heilige Schrift, ne, die Bibel. Und dann gibt es ganz viele unterschiedliche Ausdrücke, wie man das Christentum praktizieren kann. Und beim Yoga ist es ähnlich. Also da gibt es dieses Yoga Sutra, diese heilige Yoga-Schrift. Und dann gibt es ganz, wie du meintest gerade, 30 Millionen unterschiedliche Yoga-Stile. Und so ist es auch. Und Yoga ist praktisch so unterschiedlich wie Kaffeesorten, wie man den Kaffee auch genießen kann. Und eine Sache, die ich letztens auch in einem Interview gesagt habe, ist, dass ich auf jeden Fall Yoga mehr als eine Chance geben würde, weil manchmal kann der erste einfach ein Griff ins Klo sein, in dem Sinne, dass das einfach nicht sozusagen der Geschmack ist, den man am liebsten hätte. Und was wichtig für uns Yoga-Lehrer ist, dass wir einfach hart an uns arbeiten, damit sozusagen die Qualität der Yoga-Lehrer in Deutschland und auch auf der ganzen Welt weiterhin steigt.
Du hast ja vorher, wenn ich es richtig gelesen habe, Taekwondo gemacht, ja?
Genau, also meine Kindheit habe ich mit Taekwondo verbracht. Also das war praktisch, es gab nur Schule und Sport für mich, so wie für viele andere. Und als zweite Generation Koreaner ist es ja...
Es ist ein Muss.
Ne? Genau, es ist halt so, sucht man auch so ein bisschen nach seiner Kultur. Und eigentlich ist es eine lustige Story. Meine deutschen Mitschüler haben mich gefragt, ob ich Kung Fu oder Karate kann. Und dann war ich immer traurig, habe ich verneint und bin zu meinem Vater gegangen. Und der hat gesagt, Sohn, du machst koreanischen Kampfsport. Und dadurch habe ich dann auch meinen jetzigen Mentor getroffen. Also wir haben alle, die drei Hauptlehrer im Inside-Yoga, die haben alle einen Kampfsport-Background. Und dadurch kommt dann auch so eine gewisse Disziplin, Respekt und taktvolles Verhalten ist dementsprechend auch sehr wichtig bei uns im Yoga.
Ja, interessanterweise war es bei mir ähnlich, nur ein bisschen zu spät. Also ich habe dann auch irgendwann, war es leid, dann sagen zu müssen, nee, ich kann kein Karate, ich kann auch kein Kung-Fu. Waren die Leute immer enttäuscht, ne? Komischerweise. Und dann habe ich es irgendwann auch gemacht, aber nur bis zum Grüngurt und dann habe ich keinen Bock mehr. Also eigentlich, wenn man es so sieht, ist ja quasi Taekwondo und Yoga erstmal relativ unterschiedlich. Aber ich glaube, das hat dir wahrscheinlich geholfen, weil du schon ein gewisses Körpergefühl mitgenommen hast aus dem Taekwondo, oder?
Ja, also sozusagen koordinativ gesehen ist Taekwondo, wie du ja sozusagen wahrscheinlich selber weißt, ein super breites Feld. Ne? Also da gibt es die Kampfdisziplin, wo man gegeneinander kämpft mit so ganz viel Schutzausrüstung, das ist dann immer Taekwondo. Und es gibt aber auch Formlauf, was dann sehr choreografisch ist, da brauchst du auch Taktgefühl und so weiter und so fort. Ne? Und ich stimme dir da auf jeden Fall zu, das ist, klar hat es mir viel in die Wiege, sagt man das so, Wiege gelegt, aber vom Spirit her ist es auch gar nicht so unähnlich. Also während Taekwondo sozusagen, man sagt ja, der Weg des Fußes und der Faust ist, heißt Yoga von der Wortbedeutung her verbinden. Und da ist dann auch so eine Ähnlichkeit. Beim Taekwondo schaust du, dass du die Werte, die du in diesem recht pädagogischen Kampfsport lernst, dass du sie auch auf dein Leben überträgst, ne? Wie Respekt und Disziplin. Und beim Yoga willst du das letzten Endes auch, dass du die Erkenntnisse, die du sozusagen auf der Matte gewinnst, dann auch außerhalb der Matte anwendest. Wenn du wenn dir irgendwelche Geschichten bewusst werden, wie das ist, dass man für alles im Leben Zeit braucht zum Beispiel. Auch um dann irgendwie schön fließend Yoga zu machen oder wie auch immer.
Was war für dich der Grund zu wechseln?
Der Hauptgrund war, dass ich auf jeden Fall, also der Grund war nicht so Taekwondo oder Yoga, sondern der Grund war eher, dass ich in einen Lehrberuf gehen wollte. Und dadurch, dass ich, das ist so lustig, weil wir beide asiatische, koreanische Wurzeln haben, Frank. Ja. Und ich wollte immer, dass die Teilnehmer, die zu mir kommen, dass die freiwillig zu mir kommen, weil mir Respekt so wichtig ist. Und deswegen wollte ich auf keinen Fall Schullehrer werden, weil ja, die Schüler sind sozusagen, die haben Schulpflicht, die kommen zu dir, die veräppeln dich und schwänzen die Schule und
das machen die nicht.
Und unterschreiben ihre eigene Krankenbescheinigung und so weiter und so fort. Und long story short, bin ich über meinen Mentor Yong-Ho Kim, ein extrem bekannter Yoga-Lehrer in Europa, aber auch in Korea, dann zum Inside-Yoga gekommen nach Frankfurt, ja.
Aber das war jetzt nicht so, dass du eine persönliche Krise durchlebt hast oder gesagt hast, Taekwondo ist mir zu aggressiv oder das ist mir alles zu, auch ein bisschen militärisch, ne? Taekwondo ist relativ militärisch. War das der Grund oder hast du einfach gesagt, ich will was Neues entdecken?
Nee, also um die Frage so ein bisschen umzudrehen, also was man in vielen Yogalehrer-Biografien tatsächlich liest, ist, dass viele Yogalehrer nach ihrer ersten Yogastunde sagen, boah, das will ich auf jeden Fall weitergeben. Und dann den Weg des Lehrers suchen. Und bei mir war das sozusagen eher umgekehrt. Also ich habe ich sehe den Beruf des Lehrers als Privileg an, weil du hast, das ist, wie gesagt, ein Privileg, anderen Menschen etwas beibringen zu dürfen, denen gibst du praktisch eine Facette von dir mit, dadurch, dass sie von dir lernen. Und ich wollte auch in die Erwachsenenbildung. Und beim Taekwondo ist ja, wie du wahrscheinlich auch weißt, ist mehr pädagogisch, ne, dieses Gürtelsystem, ne, wie du meintest, der grüne Gurt, das ist ja sehr für die Kinder und den Jugend- und Breitensport gedacht und geeignet. Und ich wollte mehr in die Erwachsenenbildung und wie meine persönliche Geschichte so kam, bin ich dann halt zum Yoga gekommen.
Was ist denn das größte Missverständnis, wenn es um Yoga geht, was die Leute so haben?
Ich denke, dass größte Missverständnis, wenn es ums Yoga geht, ist, denke ich, dieses Schubladendenken. Also ich denke vielleicht zwei Sachen. Die eine Sache ist, dass man so dieses extrem esoterische Bild im Kopf hat, dieses bunte Tücher, Räucherstäbchen, Om singen am Anfang und am Ende der Stunde und Kirtan singen, das ist, wenn man ne, so zusammen im Kreis sitzt und rumsingt. Das ist das eine. Und ich glaube, auch ein großes Missverständnis ist, dass wenn man Yoga macht, das zu 100% macht. Also es gibt viele Yogis, die stehen mit festen Füßen im Berufsleben und die haben aber Bock, Yoga zu machen. Du musst nicht vegan sein, um Yoga zu machen. Wenn wir in uns hineinschauen, dann wissen wir, das Leben ist voller innerer Konflikte und Widersprüche und Yoga ist da auch genauso mit drin. Also ein großes Missverständnis ist, dass man Yoga entweder ganz oder gar nicht macht. Und das stimmt gar nicht.
Oder dass es vielleicht einfach auch für manche nur einfach ein Sport ist.
Genau, ja, ein Sport, ein Hobby, auch eine Geschichte, die man klar auch, ne, so wie ich, 10 Kurse die Woche, Workshops und Ausbildung und Fortbildung am Wochenende macht. Aber auch durchaus ein-, zweimal die Woche einfach, um einfach was für die eigene Gesundheit und das eigene Wohlbefinden zu tun.
Yoga ist ja an sich eine sehr gute Sportart, die nicht nur gesund ist, die sozusagen auch das Spirituelle mit einbezieht oder das Mentale mit einbezieht, aber auch eine Sportart, die man so im Alter wahrscheinlich relativ gut machen kann. Jetzt ist das ja vorwiegend so, dass man Yoga womöglich auch macht, um sich zu entspannen, um ein bisschen Ausgleich zu haben zum hektischen, stressigen Leben. Du bist jetzt selber Lehrer. Bist wahrscheinlich auch relativ häufig in anderen Städten, gibt es da Workshops, gibt es da Kurse. Wie schaffst du es zwischen diesen ganzen Reisen und so, die ja auch stressig sind, deinen Job zu machen? Weil du musst ja immer performen, du musst ja immer quasi als Lehrer dastehen und positiv sein, fit sein, ungestresst sein. Klappt das bei dir?
Ja, ich denke schon, denn eine Sache, die ich sozusagen auch predige, ist, dass du, predige ist jetzt vielleicht nicht das richtige Wort, aber was ich durchaus im Yoga häufiger sage, ist, dass es wichtig ist, den Gang wechseln zu können. Ne? Und dass du dann halt, also die Kunst ist es nicht, sozusagen in der heutigen modernen Zeit zu performen, denn viele Menschen sind sehr fähig, ne? Sondern die Kunst ist es sozusagen in den richtigen Momenten zu performen, aber dann auch in den richtigen Momenten abzuschalten. Das ist so ein bisschen, wir sind jetzt hier bei der Essex-Store-Eröffnung, so wie Heike Drechsler, die vorhin das Band zur Öffnung symbolisch geschnitten hat, sie konnte damals genau im richtigen Zeitpunkt ihre Leistung abrufen, um dann Olympia-Gold zu gewinnen. Und genauso wichtig ist es für uns aber auch, genau im richtigen Moment sozusagen den Computer runterzufahren, damit wir uns auch entspannen können. Das heißt, practice what you preach. Ich versuche, so gut es geht, natürlich auch effizient zu sein, aber dann auch in der Bahn einfach mal einen Film zu gucken, zu entspannen und einfach nur 1-2 E-Mails zu beantworten.
Ist das denn immer noch so, dass die Quote Frauen, Männer so relativ ungleich ist? Also, dass es einfach mehr Frauen gibt, die das machen?
Das kommt auf den Yoga-Stil an. Also bei uns im Inside Yoga in Frankfurt, was ja ein extrem modernes, progressives, offenes Yoga-Studio ist, ist die Männerquote bis zu 40%. Und das bei vielen Teilnehmern, ne? Dann sind dann bei 40 Teilnehmern haben wir dann durchaus 16 Männern da. Und es gibt aber auch Yoga-Studios, ne? Gerade wenn sie in der Vorstadt sind. Zum Beispiel war ich in Lübeck, im Yoga-Connection in Lübeck ist kein einziger Mann. Ne? Und okay. Die versuchen, männliche Yoga einzustellen, damit die eine höhere Männerquote bekommen.
Okay, also gibt es noch so ein Land-Stadt-Gefälle ein bisschen. Wie ist das? Du bist ja auch in anderen Ländern unterwegs, wahrscheinlich auch in Korea ab und zu. Oder generell in Europa. Gibt es da kulturelle Unterschiede? Also würdest du sagen, zum Beispiel in Deutschland ist Yoga populärer und angesehener als in Korea zum Beispiel? Oder gibt es da, ist das alles quasi eine Bewegung?
Also die kulturellen Unterschiede, die sich auftun, die sind so, das ist so ein bisschen sozusagen das, was man sich unter anderen Kulturen vorstellt. Also zum Beispiel die Schweizer, die sind alle ein bisschen höflicher, die sind alle ein bisschen ruhiger, da wird im Schnitt wird weniger gelacht. Ne? Und wir Deutschen sind auch so. Ne? Also in Deutschland ist es so, dass wenn etwas erzählt wird, dann schaut man tendenziell in ganz neutrale Gesichter und hört dann nach der Stunde sozusagen, wie schön es war oder wie toll es war. Und das ist in sozusagen in temperamentvolleren Ländern wie Spanien und Italien ist es anders, ja.
Ja, ist ja interessant. Also klar, die Kultur spielt sich natürlich dann auch im Sport wieder. Du hast vorhin einen kurzen Einstieg gegeben ins Handstand perfektionieren. Das ist auch deine, wenn ich es richtig gelesen habe, deine Lieblingsübung oder so dein Steckenpferd irgendwie oder sowas. Ja. Aber warum eigentlich Handstand? Was ist daran so toll?
Was an Handstand so toll ist, ist, dass Handstand ist nur so eine Sache, die funktioniert nur, wenn du wirklich die richtigen Sachen ansprichst. Also, oder wie soll ich das sagen? Es gibt Yoga-Lehrer, die sagen, konzentriere dich auf deinen Stirnchakra oder so. Dann klappt das bestimmt besser mit dem Handstand. Und, ne? Du wirst dann merken, dass wenn du dich auf dein Stirnchakra konzentrierst, wird es nicht besser mit dem Handstand funktionieren. Also Handstand ist eine Sache, die spiegelt ganz stark die Realität zum einen wieder und auch sozusagen, dass du ein sehr fähiger Mensch bist. Ne? Also wie du ja gerade mitbekommen hast, sind wir in dieser kurzen Zeit doch durchaus recht weit gekommen und deswegen finde ich das so schön, weil du kannst diese irrsinnig schwierige Herausforderung durchaus vielen Menschen sehr schnell sehr gut näher bringen, solange sie konzentriert, aufmerksam und fleißig sind. Und deswegen mag ich Handstand, weil du einfach sozusagen
Du musst mit allem dabei sein. Ne? Du kannst nicht nur so halb Handstand machen. Du musst halt im Grunde voll mit dem ganzen Körper und Kopf dabei sein, damit du das irgendwie schaffst. Da ist quasi Kraft, Balance, alles mit drin und wenn es einem nicht so gut geht und man selber wahrscheinlich nicht so in der Mitte ist, dann läuft wahrscheinlich auch nicht so gut und man kann sich aber da irgendwie so reinfinden, dass man irgendwie so in der Mitte dann ist.
Wenn wir ja über Kampfsport reden, im Taekwondo gibt es Kyokpa, also die Kunst des Brett, also das, wo man Bretter durchhaut oder was auch immer durchschlägt und das ist sozusagen dieselbe Disziplin. Ne? Wenn du in dem Moment deine Leistung abrufen kannst, dann kannst du dir selber beweisen, dass du es kannst. Und Handstand ist sozusagen die Bruchtestdisziplin des Yoga.
Letzte Frage, wir sind ja eigentlich ein Läuferportal. Warum ist es für Läufer oder wäre es für Läufer auch ganz gut, Yoga zu machen?
Ich denke, und darüber habe ich mir vorher schon Gedanken gemacht, ja. Und die Frage habe ich erwartet. Und ich glaube, wenn man das jetzt so ein bisschen abstrakter sieht, dann gibt es so einen typischen Trainingsplan für Läufer, gibt es halt sowas wie, wie oft sollte ich die Woche trainieren, wie viele Kilometer sollte ich fressen die Woche, ne? damit meine Ausdauer, meine aerobe Kapazität sich verbessert. Und du hörst dann von ganz vielen anderen Profi wie auch Amateursportler irgendwelche Geheimtipps, ne? So wie Jan Frodeno ja darauf schwört, sich zum Beispiel in Eistanks zu dippen, um die Regeneration seiner Muskeln zu fördern. Und jetzt könnte man sozusagen alle diese Tricks und Tipps und Mini-Experimente könnte man vielleicht unter diesem Faktor X zusammenfassen, der, man weiß nicht genau, was hilft, aber irgendwas davon wird helfen. Und ich glaube, Yoga ist definitiv auch eine Komponente in diesem Pool von X-Faktoren. Man weiß nur nicht, wie viel es zum Laufen bringt, aber ich persönlich habe schon das Gefühl, dass man mit Yoga durchaus sein Läuferpotenzial erhöhen kann.
Ja, zum einen vielleicht wirklich tatsächlich das Mentale, also dass man einfach vielleicht so eine Positivität gewinnt oder dass man den Körper auch anders kennenlernt, dass man vielleicht auch einfach andere Bewegungen macht als ständig dieses Auf und Ab mit den Armen und Beinen. Vielleicht ist das. Läufst du selber eigentlich?
Ich laufe seltener, aber gerade dadurch, dass ich von Essex gesponsert werde und Teil des Essex Training Squad bin, nehme ich mir vor, mehr zu laufen. Aber es ist mehr, bei mir ist es mehr sowas wie Intervalltraining. Da laufe ich entweder Kurzsprints oder ich laufe mal dreimal einen Kilometer und das dann so zügig, wie es geht. Denn ich mag auch, so wie viele, schnell laufen, nur dass meine Ausdauer leider nicht da ist. Aber nochmal auf den Faktor Bewegungsgefühl etc. zu kommen. Also da in diesem einen Punkt muss ich dir sozusagen leicht widersprechen, denn die Läufer sind die härtesten Knochen, die ich kenne. Also Läufer, die können beißen ohne Ende. Und also was sozusagen mentales Training angeht, da kann man durch Yoga jetzt nicht noch mehr diese Bissigkeit oder so, die lernt man durchs Laufen. Du meintest das natürlich auch ein bisschen anders.
Ich meinte genau das Gegenteil quasi. Wenn man halt ein bisschen zu verbissen ist, dass man sich so ein bisschen runterfährt, dass man sich vielleicht auch entspannt und dadurch vielleicht tatsächlich auch bessere Leistung bringen kann.
Ja, das auf jeden Fall. Also ich denke auch, dass das einfach durch diese immense Varianz an Bewegungen man durchaus ja zum einen natürlich auch entspannter wird durch diesen sozusagen durch das, was Yoga-Lehrer noch so ein bisschen nebenbei erzählen, ne? So wie zum Beispiel, dass du im Leben Vorstellungen loslassen solltest, ne? Du solltest irgendwie die Vorstellung von irgendeiner Traumzeit zum Beispiel loslassen, ne? Oder wenn irgendein Lauf nicht geklappt hat. Das ist für uns ganz starkes Yoga, dass man viele Dinge wie zum Beispiel Wunschzeiten loslässt, um einfach glücklicher zu leben, ne? Was bringt es denn, über alternative Realitäten nachzudenken?
Okay, super. Alles klar, dank dir. Und viel Spaß noch.
Ja, vielen Dank. Danke für das Interview.